Ja, wir leben ja in einer Zeit des sich selber Präsentierens, nicht wahr? Menschen denken, und manchmal doch wir alle, alles im Griff zu haben. Schöner zu sein als die anderen. Mehr zu haben als die anderen. Gut, schöner zu sein, bei mir ist es vor allem der Haarausfall, der sehr schnell voranschreitet, schneller als bei anderen. Ja, aber wenn wir auf das Ende der Menschen schauen, da hat einmal jemand so passend gesagt, die Friedhöfe sind voller unentbehrlicher Menschen. Ja, und irgendwie passend sagte jemand anderes, Überheblichkeit ist der sicherste Weg zum Scheiter. Und in diesen zwei Zitaten, da verbergen sich doch tiefe und grundlegende Wahrheiten, die wir in der Bibel finden. Und um das geht es auch in unserer Botschaft heute Morgen. Wir kommen ja zu Daniel Kapitel 4, ein bekanntes Kapitel, wenn es um Hochmut geht. Wir nennen das Thema heute Morgen die Überheblichkeit der Nationen. Dieses Kapitel Daniel 4, es wird sehr häufig und auch mit absoluter Berechtigung persönlich angewendet. Aber dennoch, wenn wir allein dabei stehen bleiben, auch bei diesem Kapitel, sollte uns das nicht ganz genügen. Wir versuchen dieses Kapitel heute Morgen nicht so sehr auszulegen auf uns persönlich, anwenden natürlich punktuell schon, aber wir wollen versuchen, es im Kontext gerade auch der vorangehenden Kapitel 1 bis 3 anzuschauen, auszulegen. Und ich betone bewusst versuchen. Das ist natürlich immer mit der Hilfe unseres Herrn alleine möglich. Wir versuchen dieses Kapitel eben somit auch im biblisch-prophetischen Kontext einzuordnen. Zum einen auf die Zeit damals und eben aber auch mit der Bedeutung auf die Endzeit, auf die Zukunft, auf die letztendliche große Erfüllung in der biblischen Prophetie. Denn Daniel, wir erinnern uns, er sieht bis zum Stein, der sich löst, und die Skulptur, dieses Standbild Daniel 2, zertrümmert. Dieser Stein, der dann zum Berg wird und die ganze Erde erfüllt. So weit sieht Daniel. Wir wissen ja in Daniel 4, da geht es um einen weiteren Traum, den Nebukadnezar gehabt hat. Und da sind wir auch beim ersten Punkt und nennen diesen einfach mal die Protagonisten des Traums. Wir befinden uns in den von Hendrik gelesenen Versen 1 bis 15 in diesem ersten Punkt. Es geht uns also um die zentralen Figuren des Traums. Nebukadnezar bekundet zunächst ab Vers 1, er lebte sorglos in seinem Haus, absolut glücklich, ruhig, zufrieden und sicher in seinem Palast. Das halten wir einfach mal fest, gehen nachher nochmals kurz darauf ein. Eines Nachts eben wiederholt einen Traum und dieser Traum hat ihn derart erschreckt, er hatte große Angst und wiederholt ließ er alle Weisen, die ihm da zur Verfügung standen, aus Babel holen. Also genauso, wie wir das aus Daniel 2 kennen, beim ersten Traum hat er das auch gemacht. Er wollte unbedingt erfahren, ja, was bedeutet das jetzt? Aber keiner dieser Traumdeuter, dieser Wahrsager, dieser Astrologen und Zeichendeuter konnte ihm da irgendeine Antwort geben. Dann kam wieder Daniel. Nebukadnezar sagte: Daniel habe den Geist der heiligen Götter, und er sprach ihn wieder an mit Belsazar, sage mir, was dieser Traum bedeutet. Also, er sprach ihn an mit dem Namen eines Götzen. Und das, nachdem er das erlebte, was in Daniel 2 geschrieben steht, nachdem Nebukadnezar erlebte, mit diesem glühenden Feuerofen, diese gewaltigen Eindrücke und Erlebnisse, die er da gehabt hat, er spricht ihn wieder an mit dem Namen eines Götzen. Dann hat Nebukadnezar dem Daniel erzählt, was im Traum geschah. Und da lesen wir somit von diesen Protagonisten. Und das können wir uns eigentlich so vorstellen wie auf einer Bühne. Stellen wir uns das vor wie ein Bühnenbild. Da stand dieser Baum, Kapitel 4, Vers 7. Dieser Baum, er war mitten auf der Erde, seine Höhe gewaltig, und er war groß und stark, und die Wipfel, sie reichten bis an den Himmel. Zudem war der Baum zu sehen von der ganzen Erde aus, das Laub war dicht, die Frucht reichlich, und er gab Nahrung für alle. Dann waren da die Tiere, die fanden Schatten unter ihm, eben sie erhielten Nahrung. Auch haben wir gelesen von den Vögeln. Die Vögel des Himmels, sie nisteten in den Ästen, sie haben dort gewohnt, auch sie haben dort Nahrung gefunden an diesem Bau. Dann plötzlich geschieht etwas in Vers 10, da kam der Wächter aus dem Himmel, der rief: Haut den Baum um, schlagt die Äste weg, streift das Laub ab, zerstreut die Frucht, die Tiere sollen fliehen und auch die Vögel, alles soll weg. Aber der Wurzelstock, der soll in der Erde bleiben. Mit eisernen und ehernen Ketten festgebunden im Gras soll der liegen bleiben, und der Tau des Himmels soll ihn aber benetzen. Zudem soll dieser zu den Tieren gezählt werden und sich entsprechend verhalten. Wir haben also kurz diese Protagonisten, sagen wir mal, zusammengetragen: der Baum mit diesen gewaltigen Eigenschaften, die Tiere, die darunter lebten, ebenso die Vögel auf den Ästen, der Wächter, der kam, und der Wurzelstock. Bevor wir nun aber näher auf diesen Traum eingehen, müssen wir nochmals festhalten, auch um des Kontextes willen, den Träumer und den Traumdeuter. Es ist nochmals wichtig zu fragen, ja, wer hatte den Traum, wer hat geträumt? Natürlich Nebukadnezar, klar. Aber warum gehen wir nochmals drauf ein? Wir haben die vorangehenden Kapitel ja zusammen angeschaut, viel darüber gelesen, über das Standbild, die Zeiten der Nationen, die da beim Haupt Babel beginnen und bei den Füßen dann in der Zukunft ihr Ende finden. Es steht fest, dass dem Nebukadnezar das alles offenbart wurde, das wissen wir, auch eben bezüglich dieser Zeiten der Nationen. Ihr Ende finden Sie, wenn Christus wiederkommt. Und damit ist aus meiner Sicht über allen Zweifeln klargestellt, dass alle Vorgänge, die uns irgendwie mit Nebukadnezar berichtet werden, doch auch durchwegs bezeichnend sind für die gesamte Entwicklung dieser Zeiten der Nationen und auch den Ausgang und das Ende dieser Zeiten der Nationen. Somit können wir festhalten, ja, in Nebukadnezar, da steckt viel mehr Prophetie drin, als wir das beim einfachen Lesen vielleicht zunächst so annehmen. Nicht nur über das, was er sieht, sondern auch in Bezug auf das, was er selber stationiert, was Gott in ihn hineingelegt hat. Wir sehen in Nebukadnezar die Entwicklung der Weltmächte auf babylonischer Linie und auch der Haltung der Entwicklung Gott gegenüber. Wir haben gesagt, die Gedanken Gottes laufen schon seit dem ersten Weltreich, dem Haupt, bis auf das Fernste hinaus in die Zukunft. Und deshalb hat das Haupt ja eine solch große Rolle. Er ist das goldene Haupt dieses Standbildes, auf das ja dann ein Weltreich auf das andere folgt. Vom Haupt her haben wir erwähnt, da werden Entscheidungen getroffen. Das Haupt sagt, wenn der Körper den Arm heben soll, vom Haupt aus wird oder werden Befehle gegeben. Und wir haben das genannt, die Gedankenströme Babels vom Haupt durch die ganzen Zeiten der Nationen hindurch bis zur Wiederkunft Jesu. Auch im Bösen wächst die Frucht bis zu einer Ernte. Wir sprachen auch über die Rolle der unsichtbaren Welt. Wir haben den Einfluss gesehen, der Teufel, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, den ungläubigen Menschen. Und wir merken doch auch gerade heute besonders in den Personen mit wichtigen Funktionen, die etwas zu sagen haben. Er ist der Fürst der Welt, er wirkt durch sie. Und in Daniel 3 haben wir diese Vorschattung angeschaut auf die große Trübsal. Die Verfolgung gegenüber diesem gläubigen Überrest Israels damals. Und da sehen wir doch Nebukadnezar in der Hauptverantwortung dafür, für dieses Leid, das dem gläubigen Überrest angetan wurde. Und wir wissen, die Bibel, sie unterscheidet zwischen Israel und den Nationenvölkern. Und wenn die Nationen über Israel regieren, dann steht da nur noch dieses Standbild. Dann sind es die Nationen, die über die ganze Welt regieren. Aber Gott will in und durch Israel die Nationen regieren. Und so denke ich als Fazit zu diesem Träumer, können wir sagen, Nebukadnezar ist doch ein Bild oder die Vertretung der gesamten Nationenwelt im biblisch-prophetischen Sinn. Merken wir uns das. Behalten wir das einfach mal im Hinterkopf. Und wir haben erwähnt, dieser Nebukadnezar erlebte sorglos in seinem Palast, im ruhigen Schönen, er hatte ein ruhiges Leben, schön, alles, was er brauchte, hat er gehabt. Passt das nicht auch zu uns in der Schweiz, zu Westeuropa, zumindest noch? Wir leben ja nahezu wie Könige damals. Wir haben ein Auto, viele sind mobil, viele können sich leisten, was sie sich in ihrem Herzen wünschen. Quasi eben leben wir sorglos im sicheren Palast, auch eben im Wissen, dass uns eigentlich so jetzt menschlich betrachtet nichts etwas anhaben kann, noch. Doch dann, während dieser sorglosen Zeit, und man beachte hier die Einordnung, da hatte Nebukadnezar diesen Traum. Und was geschah? Er ließ gottlose, esoterische Weise holen, wie schon damals. Vers 3. Albert Einstein, er definierte das Wort Wahnsinn folgendermaßen. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Stellen Sie sich vor, dass nachdem Nebukadnezar den Traum des Standbildes hatte und nach den Erlebnissen mit dem Feuerofen. Ich glaube, was wir darin vielleicht erkennen können, ist, die Zeit macht vergessen. Der Mensch vergisst, Emotionen und Eindrücke, sie flachen mit der Zeit ab. Nutzt der Teufel nicht genau das aus? Der Teufel erkennt Psalm 90, er weiß, ein Mensch wird, wenn es hochkommt, 80 Jahre alt, vielleicht etwas mehr, aber dann sterben diejenigen weg, die etwas erlebt haben. Es sterben mit den Menschen Eindrücke, es sterben Gedanken, es stirbt Wissen, Zeugen. Nutzt der Teufel nicht genau das aus? Der Satan, er ist ein langfristiger Planer. Und ist es nicht so, dass auch wir vergessen? Könnte es sein, einfach als Frage, dass andere Menschen, Politiker, das vielleicht als Instrument einsetzen? Und wen holen denn heutige Machthaber als Ratgeber? Biblische Ratgeber sind, wenn es gut kommt, einfach eine schützenswerte kulturelle Randgruppe irgendwo, von denen man zwar nichts hören muss, aber sie gehören einfach zur Gesellschaft mit dazu. Ist es nicht so, dass trotz Fehlern immer wieder die gleichen gefragt werden? Das goldene Haupt ließ doch tatsächlich die holen, die schon keine Antwort geben konnten auf den ersten Traum. Und womöglich hätten sie auch die Antworten gar nicht geben wollen, denn wer will dem mächtigen König schon sagen, du wirst Gras fressen wie ein Ochse? Und was sehen wir noch darin, meine Lieben, wo wir auch sehen, dass wir in einer Situation des Privileges sein dürfen als Gläubige? Wir sehen doch diese angeblich Weisen, die eigentlich gar nichts wissen. Die Weisheit der Welt, sie vergeht. Aber das Wort Gottes, es bleibt in Ewigkeit bestehen. Der Träumer Nebukadnezar. Nun, der Traumdeuter ist uns natürlich klar, Daniel Vers 5. Ja, wir sehen, das Herz Nebukadnezars, es ist durchaus heidnisch geblieben, trotz allen Eindrücken, Daniel mit dem Götzen zu benennen und mehrere Gottheiten nebeneinander stehen zu lassen. Er hat den Geist der heiligen Götter. Auch interessant, wenn wir das in die Zukunft beleuchten, wenn einfach so jeder seinen Gott haben darf und alles ist ja sowieso das Gleiche. Und Daniel hingegen eben, er steht doch auch für den gläubigen Überrest in der Zukunft. Und in ihm sehen wir doch auch, was für ein Vorrecht es ist, dass Gläubige Wissende sind. Wer die Bibel kennt, der weiß wirklich Bescheid, der weiß mehr als die ganze Wissenschaft. Ein Privileg ist es, dass Sie und ich alles wissen dürfen. Gott hat alles gezeigt. Und ist es nicht enorm wertvoll zu wissen, in dieser Welt, die immer verrückter wird, dass wir wissen, wir in der Minderzahl, in der absoluten Minderzahl, wir stehen richtig. Ist das nicht herrlich? Das ist doch mal Gewissheit, wenn Millionen und Milliarden von Menschen etwas anderes behaupten, zu wissen, ich weiß die Wahrheit. Und wer die Bibel kennt und daran glaubt, der hält an ihr fest, da können Millionen von Menschen gegen einen einreden. Das ist Gewissheit. Ein großes Geschenk. Und Daniel, er konnte diesen Traum deuten. Welch ein Zeugnis. Und er hat sich das getraut, weil er wusste, Gott ist mit ihm. Und Daniel selber, er war ja auch erschrocken. Er blieb eine Weile einfach starr da stehen und konnte nichts mehr sagen. Und das Schöne ist auch zu sehen, ja, dieser antigöttliche Nebukadnezar tat ihm irgendwo leid. Er empfand Mitleid mit ihm und Nebukadnezar forderte ihn dann auf zu sprechen. Und Daniel, wie immer, entgegnete in einer absoluten Freundlichkeit, aber auch mit geistlicher Klugheit. Obwohl er wusste, was der Traum bedeutet, hat er gesagt, möge doch dieser Traum deinen Feinden gelten. Meine Lieben, wir dürfen im geistlichen Sinne klug sein. Gott hilft uns dabei. Und wir haben ja auch schon betrachtet, wie wir als Gläubige in einem antichristlichen System zu leben haben. Daniel war respektvoll, er war freundlich und er war klug. Und nun endlich kommen wir zu den Protagonisten im dritten Punkt mit ihrer Bedeutung. Wir betrachten nun, um bei der Sprache der Bühne zu bleiben, deren Rolle. Und zwar eben die Rolle damals und eben im nahen Text, in diesem Kontext. Und wir versuchen eben diese Linie in die biblische Prophetie zu ziehen, nach heute oder eben weiter in die Zukunft. In Daniel 4, ab Vers 16, da deutet Daniel nun den Traum. Und pauschal darüber hinweg gesagt, wissen wir, wir kennen die Geschichte und es ist auch eindeutig, wenn wir diesen Text lesen. Der große Baum ist ein Bild für die Überheblichkeit und den Stolz. Aber schauen wir uns das nun etwas genauer an. Und wir kommen nun zum Baum, die Verse 17 bis 19. Und da verrät uns der Text, Nebukadnezar ist dieser Baum. Er ist groß, stark, eben mitten auf der Erde und von überall zu sehen. Ja, wir wissen ja aus Daniel 2, dass er die goldene Herrschaft hat über alles, was es damals gab. Der Text sagt uns über die Erde, ich glaube, die damalige bekannte Welt. Da hat er alles unter sich gehabt, absolute Souveränität. Was er gesagt hat, wurde auf der Stelle ausgeführt. Doch sein Herz hat sich überhoben. Überheblichkeit, der Wipfel reichte bis zum Himmel. Da sehen wir doch den Kerngedanken Babels, nicht wahr? Diese Gedankenströme hinein in die Weltreiche, in die Nationenwelt, antigöttlich, antichristlich. Und der Kern ist, sich selber zu Gott zu machen. Sein wie er. Und das war doch schon bei Adam und Eva diese große Versuchung, als der Teufel in der Schlange zu ihr sagte, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie er. Antichristlich. Das Wort anti bedeutet im Übrigen anstelle von. Anstelle von. Anstelle von Gott. Der Mensch macht sich zu Gott. Er ist überheblich. Und so sehen wir eben auch die Nationenvölker, sie sind überheblich. Sie meinen, sie seien Gott. Und nun, vielleicht so das Ziel des Traumes vorweggenommen, Nebukadnezar soll die volle Größe Gottes erkennen. Die Nationen sollen Gott in seiner vollen Größe erkennen. Er ist Gott und keiner sonst. Er, der alles gemacht hat. Auch den Menschen, der ja im Übrigen zu 70% aus Wasser besteht. Jemand hat einmal gesagt, dieser Gedanke bewahre ihn vor Überheblichkeit. Und meine Lieben, Hesekiel, wenn wir das Buch lesen, so im Schnellgang, wie oft sagt er zum Volk Israel, dass ihr den Herrn erkennt? Wie oft sagt er in Hesekiel zu den Nationenvölkern, sie sollen ihn erkennen. Gott ist der Höchste. Gott ist der, der Könige einsetzt und absetzt. Aber das hat Nebukadnezar vergessen. Dass Gott es war, der ihm alles untertan gemacht hat. Totale Überheblichkeit, meine Lieben. Gott schnippt einmal mit dem Finger, nicht einmal das. Und alles, was wir haben, ist weg. Betrachten wir nun mal Hiob. Und das an dem Ort, wo schon der Turm zu Babel bis in den Himmel ragte. Das geschah auf Nationenland. Ist ganz interessant, diese Zusammenhänge. Und genau dort ragte Nebukadnezar im Traum als Baum bis zum Himmel. Überheblichkeit. Und übrigens, damals ja beim Turmbau sind ja die Sprachen, diese verschiedenen, entstanden. Die Sprachen sind die Merkmale der unterschiedlichen Nationen. Da sehen wir all diese Zusammenhänge, absolut gewaltig, Gottes Wort einfach wunderbar. Die Nationenwelt, sie ist überheblich. Sie will ihr Reich ohne Gott. Sehen wir das nicht auch heute, dass Gottes Königreich kein Platz hat? Der Baum reichte bis zum Himmel. Deshalb erachtet man bei Amtsantritt zu einem politischen Amt, so wahr mir Gott helfe, als unwichtig. Wir schaffen das, aber auch ohne Gott. Und im Namen Gottes in der Bundesverfassung, das ist nicht so wichtig. Das könnte man doch streichen. Und die Schweizer Nationalhymne, die ist genauso alt und verstaubt wie die Bibel auch. Alles von gestern, nicht wahr? Und es geht so weit, dass Hoheiten und Herrschaften eine solch, man kann das fast nicht in Worte fassen, wahnsinnige Vermessenheit haben, sich eben Gott gleich machen wollen, dass sie gegen die Gläubigen wüten. Heute schon vielerorts auf dieser Erde, aber dann auch in der großen Trübsal ganz schrecklich. Sie werden bestialisch und verrückt handeln, dem antichristlichen Reich, dem Baum glauben, sich unter ihm im angeblich sicheren Schattenwissen der angeblichen Versorgung mit allem, was man braucht. Gottes Königreich, es hat keinen Platz. Sie glauben den Lügen und den Wundern, sie werden dem Antichristen folgen. Wir haben es gelesen. Der Baum hatte schönes Laub, er brachte reichlich Frucht für alle und alles. Ja, für was könnte das stehen? Nebukadnezar, er war nicht nur ein gewaltiger Eroberer, nein, er leitete ein sehr gutes Verwaltungs- und Wirtschaftssystem. Der Baum, er brachte Wohlstand, Obdach, er brachte Frieden und auch Reichtum, genügend von allem. Aber sehen wir nicht auch darin die Überheblichkeit? Der Mensch glaubt, die Nationen glauben, selber für ein ganzes Volk sorgen zu können. Sie meinen, sie seien es, die Strom liefern mit ausgeklügelten Abkommen. Sie meinen, sie seien es, die Nahrung bringen und sie können für Regen sorgen durch irgendwelche Maßnahmen. Schatten und Früchte. Und ich frage das nur sehr spekulativ. Aber zeigt die Tendenz nicht dorthin, dass den Bürgern eigentlich nichts mehr gehören soll, sondern alles kommt vom lieben und guten Staat, der uns umsorgt, für alle Einwohner da ist und ihnen gibt, was sie brauchen? Eines Tages mit der rasanten Entwicklung, das wissen wir, kommt es zu Offenbarung 13 mit dem Mahl. Da gibt es nichts mehr ohne die Anbetung des Tieres. Und wir merken doch schon heute, dass diese Überheblichkeit mit diesen Auswirkungen im Verlauf der Endzeit immer schlimmer wird. Eben bis zu einem Vollmaß. Auch eben einem Vollmaß im Bösen. Dann, wenn der Turm oder der Baum eben am höchsten ist. Und da wollen wir einen Vergleich zuziehen. Matthäus 13, 31 und 32. In diesen Versen, da lesen wir vom Gleichnis vom Senfkorn. Da steht: Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dieses ist zwar von allen Samenkörnern das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Sehr interessant, nicht wahr? Das passt haargenau. Aus meiner Sicht zeigt dieses Gleichnis die satanische Kopie des Königreiches in der Endzeit bis zur Wiederkunft Jesu. Es beschreibt die Wucherung im Königreich, wie sich der äußere negative Verlauf des während und nach der Verwerfung unseres Herrn Jesus als König, wie das Volk Israel, die Ungläubigen, eben alles wuchern lassen. Falsche Dinge, Gesetzlichkeit, aber Gott eben nicht erkennen. Alles ohne Gott. Wir können vielleicht auch sagen, es zeigt das Wachsen des religiös-politischen Baumes gegen Gott und das schnelle Keimen und Wachsen des Senfkorns drückt aus meiner Sicht diese rasant zunehmende Gesetzlosigkeit in der Endzeit aus und auch das schnelle Aufkommen des antichristlichen Reiches. Wir haben es angetönt, Daniel 2, die Füße des Standbildes. Und interessant ist, vergleichen wir doch das Senfkorn mit dem Weizenkorn. Das Senfkorn steht im markanten Gegensatz. Gott säte ein Weizenkorn. Das fiel in die Erde. Es starb. Er hat es auferweckt. Und das wurde oder brachte und bringt heute und in alle Zukunft wunderbare Frucht. Christus. Satan macht das Gleiche. Er sät ein Korn, das zum Weltreich wird. Wir sprachen von anstelle von. Interessant ist nämlich, auch Gott verwendet das Bild eines Baumes für das wahre Königreich des Himmels, das Königreich Davids. Und da können wir mal lesen, Hesekiel 17, die Verse 22 bis 24. So spricht Gott der Herr: Ich will auch einen Schössling vom Wipfel des hohen Zedernbaumes nehmen und will ihn einsetzen. Von dem obersten seiner Schösslinge will ich ein zartes Reis abbrechen und will es auf einem hohen und erhabenen Berg pflanzen. Auf dem hohen Berg Israels will ich es pflanzen, damit es Zweige treibe und Früchte bringe und zu einem prächtigen Zedernbaum werde, dass allerlei Vögel und allerlei Geflügel unter ihm wohnen und unter dem Schatten seiner Äste bleiben können. Und alle Bäume des Feldes sollen erkennen, dass ich, der Herr, den hohen Baum erniedrigt und den niedrigen Baum erhöht habe, dass ich den grünen Baum verdorren ließ und den dürren Baum zum Grünen brachte. Ich, der Herr, habe es gesagt und werde es auch ausführen. Wir können somit festhalten, ja, diese Reiche bzw. diese Bäume stehen für Reiche mit oder eben ohne Gott. Hauptsächlich sehen wir zwei Bäume, das satanische gegen das königliche oder das göttliche Königreich. So viel nun mal also zum Baum. Und wir wissen eben, die Tiere haben darunter gelebt, fanden Schatten. Vielleicht auch buchstäblich für Tiere, das wollen wir nicht ausschließen. Interessant ist aber, Wir wissen aus dem Alten Testament, gerade unreine Tiere, hier jetzt einfach Tiere, sie stehen ja in der Bibel als Bild für Menschen aus den Nationenvölkern oder eben für die Nationen. Und Hesekiel 31 berichtet uns von einer ähnlichen Begebenheit. Dort geht es um den Assyrer. Da heißt es dann in Vers 6, alle Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen und unter seinen Ästen warfen alle Tiere des Feldes ihre Jungen. Unter seinem Schatten wohnten alle großen Völker. Anders gesagt, Nationen. Da sehen wir doch einen sehr starken Beleg dafür, dass auch in Daniel 4, dass es sich bei den Tieren um die Nationenvölker handelt. Die Tiere fanden Schatten unter dem Baum, den genannten Wohlstand, nicht wahr? Und wenn wir da an die Offenbarung denken, das Wirtschaftssystem global, interessant. Für uns persönlich drängt sich an dieser Stelle eine Frage auf. Unter welchem Baum suchen Sie Schutz und Versorgung? Vertrauen Sie Gott und seinem Versorgen in dieser immer verrückter werdenden Welt? Oder entpuppt sich in Ihrem und auch in meinem Leben, dass wir doch mehr der Wirtschaft vertrauen? Ich arbeite mit meinen Händen, ich habe mein sicheres Einkommen. Unter welchem Baum suchen wir Schatten und Schutz? Was ist wirklich da in unserem Herzen drin? Die Vögel wohnten und nisteten dort. Mir kam die Stelle aus Offenbarung 18, Vers 2 in den Sinn. Wenn wir uns fragen, ja, für was könnten die Vögel stehen? Ich glaube, es ist eine kolossale Vergleichsstelle, Offenbarung 18, Vers 2. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Die Vögel könnten, und ich glaube das, stehen für Dämonen, unreine, böse Geister, Protagonisten der unsichtbaren Welt. Und da würden wir auch so passend das Zusammenspiel sehen zwischen Daniel 2, Daniel 10 mit den markanten Parallelen zu Daniel 2 und Daniel 10, was uns ja so eingehend Bericht gibt über diese unsichtbaren Mächte, die eigentlich das Regiment hinter allem haben oder beziehungsweise eben die Fäden in der Hand haben. Und meine Lieben, was machen denn die Vögel im Gleichnis mit dem Sämann? Sie picken die guten Samen weg. Unschön. Wir sahen also nun den Baum im Vergleich mit dem göttlichen Baum, die Tiere, die Vögel, die Nationen und diese bösen Geister eben in der unsichtbaren Welt. Und dann kam da plötzlich der Wächter vom Himmel, vielleicht ein Engel Gottes, dieser ordnete mit Nachdruck an, den Baum zu fällen. Dieser kam aus der unsichtbaren Welt, Vers 14, vom Rat der Wächter. Wurde das beschlossen, heißt es. Der Baum soll gefällt werden. Nebukadnezar und sein ganzes Regiment sollen weg. Das Laub abgestreift, die Nahrung zerstreut, Tiere und Vögel, alles soll fliehen. In unseren Worten könnten wir sagen, dem politisch-religiösen, dem antichristlichen Baum soll ein abruptes Ende bereitet werden. Bei der Wiederkunft Jesu. Wir gehen da gleich nochmals drauf ein. Genau, das haben wir erwähnt. Der Wurzelstock, dieser aber, er soll übrig bleiben. Was bedeutet das? Zum einen natürlich, eben das Königtum soll verstoßen werden, Nebukadnezar soll verstoßen werden, von der Gemeinschaft mit den Menschen zu den Tieren gezählt und sich entsprechend verhalten 7 Zeiten lang. Ich glaube, gekettet steht dafür, dass er einfach nichts mehr zu sagen hat. Dieser souveräne König hatte in dieser Zeit nichts mehr zu sagen. Gekettet so lange, bis er den Höchsten erkennt, der Gewalt hat über alle Königreiche und die Menschen, die es gibt. Und dass er auch das Königtum dem gibt, dem er will. Sobald er erkennt, erhält er das Königtum zurück und für das soll dieser Stamm oder dieser Wurzelstock mit dem Tau vom Himmel bewässert sein in dieser ganzen Zeit. Nun, Daniel forderte dann diesen großen König auf, hey, breche mit deinen Sünden, nutz die Frist, die dir noch gegeben ist, diesen Hochmut abzulegen, Gott zu erkennen. Nun, was dieser Wurzelstock bedeuten könnte, wir sehen es im letzten Punkt, der Traum wird wahr. Eines Tages, nach 12 Monaten, also 12 Monate nach diesem Traum, da ging Nebukadnezar auf seinem Palast umher. Die Frist von 12 Monaten. Meine Lieben, Willkür ist bei Gott ausgeschlossen. Alles erfolgt genau nach göttlichem Maß. Alles ist von ihm. Und wer kann das besser als der, der alles gemacht hat? Alles ist perfekt erwogen und abgewogen. Gott ist so groß, Willkür ist unmöglich. Er weiß heute schon, wann die Gnadenzeit vorbei ist. Er weiß heute schon, wann die Entrückung sein wird. Er weiß heute schon, wann sein Sohn wiederkommt. Und das alles in dem Maß, wie er das richtig eben in seiner Gerechtigkeit abgewogen hat. Das ist doch wunderbar. Und 12 Monate lang ließ Gott somit auch den Stolz gedeihen und offenbar werden. Ist das nicht heute auch so? Der Zeitlauf, je länger Gott zuwartet, bringt die Überheblichkeit der Nationen immer mehr zum Vorschein. Und beim Vollmaß ist es eben Zeit für die Wiederkunft des herrlichen Sohnes und für das messianische Königreich. Eine bestimmte Zeit lang wartet Gott, bis die Überheblichkeit der Nationen eindeutig geworden ist, zum Vollmaß wuchs und dann richtet er sein Reich auf. Und so war es bei Nebukadnezar auch. In Vers 27 wurde der Stolz sogar nach außen hörbar. Da begann der König und sprach, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz, in der er ja dann lebte und sorglos war und alles wunderbar war. Und dann heißt es, mit meiner gewaltigen Macht zu Ehren meiner Majestät. Ja, man beachte hier die Personalpronomen. Babel, das ich mir erbaut habe. Selbstgefälligkeit, mehr geht nicht mehr. Und Babel, ja, das war in der Tat eine prachtvolle Stadt mit Wahnsinnsbauwerken und Mauern. Aber wissen wir noch, Pilatus, er sprach auch so überheblich mit diesem großen Ich. Er sagte, dass ich Vollmacht habe, dich freizulassen. Dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen. Aber was hat Jesus gesagt? Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Ja, wie denken wir, wie denken Sie, wenn Sie bei einem neuen Arbeitgeber beispielsweise beginnen und nach 12 Monaten, da sagt der Chef zu Ihnen, Sie sind ein super Mitarbeiter. Alles absolut Hammer. Wir sind so froh, Sie in unseren Reihen zu haben. Klopfen wir uns dann selber auf die Schulter und sagen, das habe ich erreicht. Oder man baut sich, was ja wunderbar ist, ein schönes neues Haus. Oder wir leisten uns oder dürfen es uns kaufen, wenn das möglich ist. Den einen ja, den anderen nein. Aber sagen wir dann, das habe ich mir erarbeitet, weil ich so ein guter Schreiner bin. Aber die Realität ist doch ganz anders. Es gibt nichts, das haben wir auch schon angetönt, aber es überwältigt mich einfach. Es gibt wirklich nichts, was nicht aus den guten Händen Gottes kommt. Wir haben da auch schon mal gesagt, ja, wenn wir einkaufen, dann nehmen wir die Zahnpasta nicht aus dem Regal des Einkaufsladens, sondern wirklich aus Gottes Hand. Denn wir sehen ja, was passiert, wenn Lieferketten auseinanderbrechen. Ja, wenn Gott da nicht die Hände drüber hält, dann kommt kein Lastwagen mehr. Dann fährt und fliegt nichts mehr. Als Nebukadnezar dann so sprach, und er hat ja noch nicht mal ausgesprochen, da kam die Stimme vom Himmel, dein Königtum ist von dir genommen. Nebukadnezar, er wurde zum Tier, er verhielt sich so, fraß Gras wie ein Ochse, 7 Zeiten lang, heißt es. Und meine Lieben, er hat dann auch ausgesehen wie ein Tier, wir lesen es, er hatte Haare so lange wie Adlerfedern und Nägel wie Vogelkrallen. So wie damals Nebukadnezar werden auch die Nationen, Völker mit ihrer Überheblichkeit gerichtet. 7 Zeiten. Das kommt bei Daniel mehrmals vor. Viele Ausleger gehen hier von 7 Jahren aus. Das würde natürlich wunderbar zur letzten Jahrwoche passen. Ich sehe das so. 7 Jahre bis zur Zerbrechung Nebukadnezars, bis zur Zerbrechung der Nationenwelt. Und das würde natürlich eben zu dieser Zeit dann auch passen. Wichtig für uns, auch die Nationenvölker werden gerichtet. Der große antichristliche Baum, er wird nach diesen 7 Jahren zerstört. Und das weist uns auf das Ende der Fristen der Nationen hin. Der Tiefpunkt ist, wenn die Menschen nur noch auf die Erde schauen, egoistisch auf sich bedacht wie Tiere, immer weg von Gott, nach unten. Und da sah doch alles nach kompletter Ausrottung aus, aber dieser Wurzelstock blieb übrig, gekettet in diese ehernen und eisernen Ketten, aber da war noch der Tau, vom Tau des Himmels benetzt. Ja, wo kommt er her? Eben aus dem Himmel. Und was zeigt uns das? Ja, Gott ist gnädig, er hält sich an seinen Plan. Gott sorgte selber dafür, dass der Wurzelstock auch zur Bewässerung kam und somit am Leben blieb. Reine Gnade. Und da wollen wir die letzten Verse für heute Morgen lesen aus Daniel 4, 31 bis 34. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor. Mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf der Erde wohnen, wie er will. Und es gibt niemanden, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück und mit der Ehre meines Königtums kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Ja, diese Verse, das ist doch eine herrliche Prophetie zum messianischen Reich. Nebukadnezar erhielt das Königtum zurück, Nachdem er nach oben schaute, der Wurzelstock blieb in der Erde. Welches Tier schaut von sich aus schon nach oben? Gekettet, aber vom Tau des Himmels benetzt, diese Gnade, und Nebukadnezar mit seinen langen Haaren und Vogelkrallen erkennt Gott. Er erhielt das Königtum zurück, prächtiger als zuvor. Was zeigt uns das? Was zeigt uns das? Gottes Ziel ist die Anerkennung seiner Oberhoheit. Und zwar vor allem die Mächtigen und Gewaltigen sollen das erkennen. Die Anerkennung der Oberhoheit Gottes, sie steht unweigerlich gegenüber dieser Überheblichkeit der Nationenvölker. Meine Lieben, dieses Erkennen dieser Oberhoheit Gottes, das ist doch das absolut Notwendige für die Gesundung der Weltverhältnisse, nicht wahr? Es gibt keine Erneuerung ohne den Erneuerer. Und so steht dieser Wurzelstock, der wieder zurückkam, doch dafür, dass es wieder Nationenvölker geben wird, die wie Nebukadnezar den wahren Gott des Himmels loben und preisen im messianischen Reich. Denken wir an die Weisen aus dem Morgenland. Denken wir an die Königin von Saba. Denken wir an Jesaja 58 bis 66 mit diesen so eingehenden, gewaltigen Kapiteln. Gott erhält sie. Der Tau des Himmels benetzt sie, weil sein Plan sich erfüllen muss. Sie werden Gott loben und preisen. Das ist doch herrlich, nicht wahr? Und Gottes Ziel ist eben die Anerkennung seiner Oberhoheit. Und wir wissen, eine Erneuerung ohne den Erneuerer, ohne den, der alles gemacht hat, ist ausgeschlossen. Es ist unmöglich. Interessant ist im weiteren Text, auch wenn wir die Bibel weiter lesen, von ihm lesen wir nichts mehr. Vielleicht eine Vorschattung der universellen Anerkennung Gottes in dem Reich, das Gott, der Höchste, der Gott des Himmels, aufrichten wird. Dann, wenn der Stein sich löst, wie ein Berg die ganze Erde erfüllt, Jesus Christus. Amen.